Starship V3 ist diese Woche zum ersten Mal geflogen. Aber wie erfolgreich war der Flug des SpaceX-Hoffnungsträger wirklich? SpaceX benennt den ersten interplanetaren Reisenden. Wer darf als erster Mensch um den Mars herumfliegen? Die New Glenn von Blue Origin darf wieder starten. Und der ESA-Chef fordert, dass Europa seine Menschen endlich unabhängig von den USA ins All bringt. Bereit zu staunen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Ja, diese Woche stand an SpaceX Startgelände Starbase in Texas ein großer Moment an. Der erste Start von Starship in der Version 3. Für SpaceX steht da viel auf dem Spiel. Der erste Starship-Aufstieg seit 7 Monaten, der letzte Flug 11, der war im Oktober 2025. Und es ist der Debütflug der komplett überarbeiteten V3-Generation. Erneut die größte und schubstärkste Rakete aller Zeiten, größer und stärker als ihre Starship-Vorgänger. Letzte Woche haben wir das Startfenster für diesen Flug 12 bereits angekündigt und die neue Hardware in einer eigenen Technik-Episode auseinandergenommen. Diese Woche galt dann dem Start selbst. Ja, und dieser erste Startversuch der neuen Generation, der war ein bisschen holprig. Es gab mehrere Verschiebungen innerhalb der Woche. Der Startversuch lief dann wirklich los, dann am Donnerstagabend texanischer Ortszeit. Da war bei uns schon die Nacht zum Freitag, den 22. Mai. Nach mehreren Unterbrechungen und Neustarts des Countdowns stoppte die Sequenz dann bei T-40 Sekunden. Den Grund nannte SpaceX-Chef Elon Musk am Morgen danach. Schuld war ein Hydraulikbolzen am Startturm. Dieser Bolzen, der hielt einen der Turmarme, es ging um den Quick Disconnect zum Chip in Position und der zog sich vor dem Start nicht vorgesehen zurück. Ein winziges mechanisches Detail also, das eine ganze Megarakete am Boden hielt. Ja klar, aber lieber ein Abbruch am Boden als ein Fehler in der Luft oder dann während dem Start, dass da irgendwas Großes kaputt geht. Mit dabei an diesem Abend in Texas ein prominenter Gast, die Sängerin Nicki Minaj, die ja den Song Starships Are Meant to Fly mal gesungen hat. Zu Deutsch also Starships sollen fliegen. Sollen sie auch, war an diesem Abend anders. SpaceX-Sprecher Dan Hood stufte den abgebrochenen Versuch dann später als Generalprobe mit Treibstoff an, also quasi eine unbeabsichtigte Wet-Dress-Rehearsal. Das kennen wir auch von SpaceX, ne, dass sie versuchen, auf den Start hinzugehen und wenn das nicht klappt, dann nutzen sie die Gelegenheit, um die Rakete und die Startinfrastruktur in einer Wet-Dress-Rehearsal, also in einer Generalprobe mit Treibstoff besser kennenzulernen. Die komplette Betankung und fast die gesamte Startsequenz wurden ja dabei real durchgespielt, wobei dann natürlich viele wichtige Daten gesammelt werden können. Während der Übertragung streute SpaceX noch eine große Ankündigung ein. Der Kryptomilliardär Chan Wang, der 2025 bereits die private FRAM-2-Mission mit der ersten deutschen Frau Rabea Rogge finanzierte und geleitet hatte, soll den ersten bemannten interplanetaren Flug anführen. Es geht um einen Vorbeiflug am Mars. Hoffen wir, dass es diesmal zur Umsetzung kommt, anders als beim abgesagten Mondflugprojekt Dear Moon. Beim zweiten Anlauf, diesmal mit dabei in der Live-Übertragung, NASA-Chef Jared Isaacman. In der Nacht zum Samstag hob Starship dann erstmals in der Version 3 ab. Und es lief erstaunlich rund. Der Aufstieg klappte, nur eines der 33 Booster-Triebwerke fiel aus. Kein Problem bei der Menge an Triebwerken. Auch die Stufentrennung saß. Für sein Rückkehrmanöver, also den sogenannten Boost-Back-Burn, da zündete der Booster danach nicht alle Triebwerke und ging letztendlich unkontrolliert im Golf von Mexiko nieder. Geborgen werden sollte er bei diesem Erstflug aber ohnehin nicht. Ich denke, das wird beim nächsten Flug besser laufen. Das Schiff flog mit 5 von 6 Triebwerken weiter, erreichte den Brennschluss im Weltraum, wenn auch etwas später, und setzte schließlich 22 Dummy-Starlings aus. Darunter erstmal 2 sogenannte Dodger Dogs, kleine Satelliten mit Kameras, die beeindruckende Bilder vom Starship im All zurückfunkten. Ein geplanter Test, bei dem im All noch einmal ein Triebwerk gezündet werden sollte, der fiel allerdings aus. Gut eine Stunde nach dem Start wasserte die Oberstufe das Schiff dann wie geplant aus Sicherheitsgründen im Indischen Ozean, westlich von Australien. Unterm Strich für den Debütflug einer komplett neuen Starship-Generation ist es ein extrem starkes Ergebnis. Man muss sich nur anschauen, wie die Erstflüge von V1 und V2 ausgingen. Wir freuen uns jetzt auf die nächsten Schritte, den ersten Orbit, Schiffslandung und das Betanken im All. Kennt ihr das? Es ist endlich Feierabend, kein Slack mehr, einfach Sofa und Feed. Ja, und beim Scrollen denkt ihr, ja, so ein Starship V3 Modell 1:100, das ist ja doch cool. Neupreis eigentlich 499 Euro, gerade im Angebot für 219. Ich kenne eigentlich den Marktpreis und ich weiß eigentlich ganz genau, dass das nicht gehen kann. Aber zu 80% sicher sein, das reicht nicht. Die restlichen 20% Neugier, die siegen und ich klicke trotzdem drauf. Plötzlich macht der Browser zu, ein Fake-Shop direkt geblockt. Mein erster Gedanke, ach, gut, dass ich nichts eingegeben habe. Mein zweiter Gedanke, ja, ich habe trotzdem geklickt, obwohl ich dachte, mir passiert sowas nicht. Geholfen hat mir dabei der Bedrohungsschutz Pro von NordVPN. Der läuft unsichtbar im Hintergrund, der erkennt Fake-Shops und Phishing-Seiten, bevor sie laden und scannt Downloads auf Malware. Zusätzlich prüft ein Dark Web Monitor kontinuierlich, ob euer Zugangsdaten irgendwo auftauchen. Das Problem ist doch, wir wissen es eigentlich besser, klicken aber trotzdem. Genau deshalb ist es sinnvoll, dass im Hintergrund etwas läuft, das nicht auf unser Urteilsvermögen angewiesen ist. Holt euch NordVPN über nordvpn.com/nordstarter mit meinem exklusiven Deal und 4 Bonusmonaten oben drauf. Wenn es euch nicht überzeugt, ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie und somit null Risiko. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Die Starbase war diese Woche aber nicht nur Schauplatz von Technik, sie war auch Schauplatz einer Nachricht, die uns leider alles andere als leicht fällt. Letzte Woche Freitag, am 15. Mai, ist auf dem Gelände ein Mensch ums Leben gekommen. José Luis Bautista war 25 Jahre alt und stammte aus dem texanischen Donner. Er stürzte aus rund 200 Metern Höhe von einem Gerüst und in den frühen Morgenstunden wurde sein Tod dann im Valley Regional Medical Center im benachbarten Brownsville festgestellt. Bautista arbeitete nicht direkt bei SpaceX, sondern bei einem Auftragnehmer auf dem Gelände. Die US-Arbeitsschutzbehörde USHA, das ist die staatliche Behörde für Sicherheit am Arbeitsplatz, die hat eine Untersuchung eingeleitet. Ja, und dieser Vorfall jetzt, der hat auch eine Vorgeschichte. Unter anderem im vergangenen Jahr verhängte dieselbe Behörde, also für den Arbeitsschutz, gegen den Standort Starbase 7 ernste Sicherheitsverstöße. Die Strafe damals $115.850. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Termindruck nicht zulasten des Arbeitsschutzes gehen darf. Ja, hinter dem Termindruck in der Starbase, da hängt auch eine gewaltige Summe. SpaceX hat nach eigenen Angaben mehr als $15 Milliarden in das Starship-Programm gesteckt. Allein rund 3 Milliarden davon im vergangenen Jahr. Klar, dieses Geld, das muss irgendwann fliegen. Der gesamte Fahrplan von SpaceX hängt ja daran, dass V3 nicht nur abhebt, sondern Routine wird. Von den großen Starlink-Satelliten der nächsten Generation bis zur geplanten Auslieferung oder Aussetzung echter Nutzlasten für Kunden in der zweiten Jahreshälfte von 2026. SpaceX hat sich diese Woche tief in die eigenen Bücher blicken lassen. Am vergangenen Mittwoch, 20. Mai, wurde ein fast 300 Seiten langer Börsenprospekt bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht. Unter dem Kürzel SPCX will das Unternehmen bis zu $75 Milliarden frisches Kapital einsammeln. Bei einer Bewertung dann von rund $1.750 Milliarden. Erstmals liegen damit harte Zahlen offen. 2025 setzte SpaceX $18.7 Milliarden um. Das Geschäft mit der Starlink-Konnektivität, also vom Starlink, ist hochprofitabel. Das KI-Segment dagegen schrieb einen Verlust von $6.4 Milliarden. Spannend ist, wie ich finde, der Teil zur Kontrolle. Die geplante Struktur, die sichert nämlich Elon Musk eine außergewöhnliche starke Stimmmacht. Gleichzeitig wird Aktionären laut Prospekt der Rechtsweg gegen das Unternehmen verbaut. Wer SpaceX kauft, der kauft also Anteile, aber kaum Mitsprache. Von einem amerikanischen Milliardengeschäft zu einer europäischen Wissenschaftsmission. Am vergangenen Dienstag, 19. Mai, ist die ESA-Sonde SMILE auf einer Vega C vom Weltraumbahnhof Kourou gestartet und sauber in einen rund 706 Kilometer hohen Orbit ausgesetzt worden. Stell dir um die Erde eine unsichtbare Magnetfeldschutzhülle vor, die Magnetosphäre. Sie lenkt den ständigen Teilchenstrom der Sonne von uns ab. SMILE soll von dieser Wechselwirkung erstmals globale Bilder liefern. Dafür fliegt die 2200 Kilogramm schwere Sonde auf einer stark gestreckten Bahn bis dann auf rund 121.000 Kilometer Höhe hinaus. Das erste Signal, das empfing die ESA-Bodenstation New Norica in Australien, knapp eine Stunde nach dem Start. Bemerkenswert ist auch der Träger. Für die Vega C übernimmt inzwischen der italienische Hersteller Avio selbst die Vermarktung, ein Generationswechsel in der europäischen Raumfahrt. Bleiben wir in Europa, wechseln aber von der Wissenschaft zur Verteidigung. Das Münchner KI-Unternehmen Helsing und der Bremer Raumfahrtkonzern OHB haben am vergangenen Dienstag, 19. Mai, ein gemeinsames Unternehmen gegründet. Der Arbeitstitel ist Kirk. Zweck ist die Zielerfassung aus dem Orbit, also Satelliten, die mit künstlicher Intelligenz Bodenziele aufspüren und dann verfolgen. Im Industriekonsortium sitzen zusätzlich der norwegische Rüstungskonzern Kongsberg und der deutsche Sensorik-Spezialist Hensoldt. Ja, damit verbindet sich eine reine Software- und KI-Firma mit klassischer Raumfahrt- und Rüstungsindustrie. Einschränken muss man es trotzdem erstmal. Bisher ist Kirk eine Firmengründung. Es fliegt noch keine Hardware und ein konkretes Auftragsvolumen nennt man bislang auch noch nicht. Militärischer Nutzung im All müssen wir noch bleiben, kurz ein paar tausend Kilometer höher. Aber Russland-Satellit Kosmos 2589, gestartet im Juni 25, hat im April den geostationären Orbit erreicht. Das ist der Gürtel in rund 36.000 Kilometern Höhe, in dem die großen Kommunikations- und Spionagesatelliten parken. Dort wurde es eng. Ein amerikanischer Inspektionssatellit aus dem Programm GSSAP, intern USA 325 genannt, näherte sich dem russischen Objekt am 1. Mai bis auf 13 Kilometer an. Vor zwei Wochen, da haben wir ja dieses Katz-und-Maus-Spiel noch im niedrigen Orbit aufgezeigt. Diese Woche spielt es sich im geostationären Gürtel ab. Und die USA, die planen bereits günstigere betankbare Späher als Nachfolger. Das Beobachten der Beobachter wird also zur Dauereinrichtung. Von Spionagesatelliten zu einem neuen Satellitenanbieter, VAST, euch wahrscheinlich eher als Entwickler privater Raumstationen bekannt, hat am vergangenen Dienstag eine eigene Produktionslinie für Satellitenbusse angekündigt. Ein Satellitenbus, das ist die Grundplattform eines Satelliten, der Körper mit Strom, Antrieb und Steuerung, auf dem dann später die eigentliche Nutzlast aufgesetzt wird. VASTs Variante liefert 15 Kilowatt Leistung, wiegt rund 700 Kilogramm und trägt mindestens 350 Kilogramm Nutzlast. Optional lässt sich ein KI-Rechenmodul von Nvidia einbauen. Einen ersten Kunden gibt es schon. 4 Busse sollen bestellt sein mit Option auf bis zu 200 weitere. Allerdings bleibt dieser Kunde ungenannt und geflogen ist bisher keine dieser Plattformen. Solche Satelliten, die müssen am Ende auch nach oben und in der vergangenen Woche brachten 4 Träger neue Hardware in den Orbit. Am Dienstag, 19.05., da hob Navigia C aus Kourou mit der Smile-Mission ab. Am Mittwoch, 20.05. und am Donnerstag, 21.05. gab es 2 Falcon 9 Starts mit Starlink-Satelliten, einmal von Vandenberg und einmal von Cape Canaveral. Routine im besten Sinne. Und am Freitag, 22.05., da hob eine Elektron von Rocklab vom Startplatz auf der neuseeländischen Mahia-Halbinsel ab. An Bord ein Radar-Erdbeobachtungssatellit aus der Strikes-Reihe für die japanische Firma Synspective. Es war bereits die 9. Elektron-Mission für diesen Kunden. Noch was in eigener Sache, bevor wir dann in die Kurznews springen. Wir haben uns die Zahlen vom letzten Monat angeschaut und ehrlich gesagt habe ich da ganz schön geschluckt. 62% von euch, also alle, die diesen Kanal sehen, haben Senkrechtstarter noch gar nicht abonniert. Ja, das würden wir natürlich wahnsinnig gerne ändern. Wenn dir diese Sendung, wenn dir dieses Format etwas gibt, dann kostet dich ein Abo genau einen Klick und uns hilft das enorm. Das spielt dann YouTube viel, viel besser aus. Und wenn du wirklich Lust hast, erzähl auch anderen von der Raumfahrt. Jeder Mensch mehr, der anfängt nach oben zu schauen, der macht diese optimistische Community ein Stück größer. Wer noch einen Schritt weitergehen will, der wird Schutzengel. Also als Schutzengel, da siehst du ja jedes Video schon einen Tag früher und das komplett werbefrei, also ohne eine einzige Unterbrechung. Die YouTube-Mitgliedschaft, der Button dazu, den findest du direkt unter dem Video. Dankeschön. Und jetzt wie immer der Schnelldurchlauf durch die kleineren Meldungen der Woche. Blue Origins Schwerlastrakete New Glenn darf wieder fliegen. Beim dritten Flug im April glückte zwar die Booster-Landung, erstmals sogar mit einem wiederverwendeten Booster, doch die Oberstufe, die verfehlte mit ihrem Satelliten den Zielorbit, woraufhin die FAA die Rakete vorerst am Boden hielt. Nach Untersuchungen und Korrekturen hat die Behörde New Glenn jetzt wieder freigegeben. Natürlich muss dann noch eine Starterlaubnis erteilt werden. Bei Rocket Lab lief das 1000. Rutherford-Triebwerk vom Band. Das Rutherford war ja das weltweit erste 3D-gedruckte batteriegetriebene Raketentriebwerk und gehört damit zu den meistgefertigsten Triebwerken der Welt. Finnische Firma ICI hat der polnischen Armee in unter 12 Monaten die Radaraufklärungskonstellation Polsaris aus 4 Satelliten übergeben. Der Vertrag mit Polens Verteidigungsministerium ist rund 200 Millionen Euro wert. Die operative Steuerung, die liegt vollständig in polnischer Hand. Die ESA hat 2 neue Scout-Satelliten freigegeben, Hybidis und Sova S. Jeder darf höchstens 35 Millionen Euro kosten und muss in unter 3 Jahren fertig sein. Hybidis kartiert die Artenvielfalt unter dem Blätterdach der Wälder, Sova S untersucht Schwerewellen in der oberen Atmosphäre. ESA-Generaldirektor Josef Aschbacher hat in einem Meinungsbeitrag vom 18. Mai für einen eigenständigen europäischen astronautischen Raumfahrtzugang geworben. Auslöser für ihn die Pause der Mondstation Gateway und das Aus für die Marsprobenrückführung. Also, dass man die USA nicht mehr so wirklich als verlässlichen Partner ernst nehmen kann. Den ESA-Rat im Juni, den nannte er einen Wendepunkt. Passend zu einem eigenständigen europäischen Zugang hat die Exploration Company die Vibrationstest an einem Strukturmodell der Nix-Kapsel abgeschlossen. Es geht um 69 Tests in über 4 Wochen am Rütteltisch des ESA-Technikzentrums ESTEC. Das Nix-Projekt, das wird seit Mai 24 mit 25 Millionen Euro von der ESA gefördert. Von getesteter Hardware zur fliegenden Hardware. In der kommenden Woche steht ein ganzer Schwung Starts an. Den Auftakt macht am Montag, 25.05. eine Falcon 9 mit Starlinks. Am Dienstag, 26.05. hebt eine Langer Marsch 7A von chinesischen Weltraumbahnhof Wencheng ab. Nutzland ist bisher noch nicht bekannt. Am Donnerstag, 28.05. und am Freitag, 29.05. folgen zwei weitere Falcon 9s, beide mit Starlink. Am Samstag, 30.05., da bringt eine Atlas 5 von Cape Canaveral die nächste Tranche der Amazon-Leo-Konstellation in den Orbit. Und am Sonntag, 31.05., wird's voll. Eine Soyuz aus Plesetsk startet mit Satelliten der russischen Rasvet-Konstellation. Und aus Indien hebt eine GSLV Mark II mit GIA-SAT 1A ab, einem Erdbeobachtungssatelliten in den geostationären Orbit, mit dem dann Indien den Subkontinent dauerhaft im Blick behalten kann und Naturkatastrophen schneller erfassen sollen. Nicht vergessen, über nordvpn.com/nordstarter, da bekommt ihr den exklusiven Deal plus 4 Bonusmonate obendrauf. Den Link, den findet ihr in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Diese Woche hat SpaceX mit dem Erstflug von Starship V3 einen riesigen Schritt nach vorne gemacht und gleichzeitig den ersten Menschen für einen Vorbeiflug am Mars benannt. Blue Origin darf seine New Glenn nach der Panne im April wieder starten. Und in Europa werden die Stimmen lauter, die einen eigenen Zugang ins All fordern. Wenn dir diese Folge gefallen hat, lass uns ein Abo da und aktivier die Glocke. Bleib neugierig, schau nach oben und immer schön säckig bleiben. Dein Mo.